Was für eine Woche.
Absolut.
Erst das TV-Duell der Spitzenkandidaten.
Lassen Sie uns das bitte auch ein bisschen abschichten.
Dann die letzte Sitzung des Bundestags in dieser Legislatur. Es gab Ermahnungen.
Wir haben jetzt zweimal gepfiffen. Wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz. Ich bitte, das zu unterlassen.
Es gab wichtige Hinweise.
Der richtige Konflikt darf nicht mit den falschen Argumenten ausgetragen werden.
Und es gab natürlich Wahlkampf.
Es ist eine erschreckende Aussicht, dass Sie beide das Land miteinander allein regieren könnten.
Diese beiden, von denen Lindner da spricht, das ist natürlich Merz und Scholz. Sie haben sich die letzte Woche beim TV-Duell, aber auch im Bundestag nochmal ordentlich als Macher inszeniert. Die Frage ist nur, können Sie das wirklich? Können Sie Wandel? Das ist Machtspiel, der neue Politik-Podcast von NZZ und Bröststiftung.
Jede Woche debattieren wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um ein Dilemma, in dem das Land steckt. Alle wollen Veränderung, aber die Frage ist, welche?
Ich bin Mirna Funk und ich glaube, dass die aktuelle Spaltung der Gesellschaft genau diesen Aufbruch verhindert.
Ich bin Benedikt Neff und ich finde, Deutschland ist eine ängstliche Demokratie. Der Streit tut den Deutschen gut.
Herzlich willkommen. Hallo Benedikt.
Hallo Mirna. Herzlich willkommen alle zusammen. Wir beide, du, Mirna und ich, bringen ja eine Perspektive von außen mit. Du lebst in Tel Aviv hauptsächlich, ich lebe in der Schweiz. Und das bringt ja den Vorteil mit, dass man, wenn man es ein bisschen wohlwollend sagen will, die Dinge ein bisschen klarer sieht vielleicht, wenn man auf Deutschland blickt. Kann auch sagen, einfach distanzierter sieht. Ich würde dich gern fragen, wie siehst du momentan dieses Land? Was fällt dir auf, wenn du nach Berlin fährst, wenn du hier hinreist und dieses Land im Wahlkampf erlebst?
Ja, also mir fällt schon auf, dass sie natürlich ganz viel wollen, aber irgendwie nicht können. Und ich bin ja selbst genau aus diesen Gründen, also dieses Gefühl des Stillstands, bin ich ja weggezogen aus Berlin im Juli nach Tel Aviv und habe mich dazu entschieden, das mag man irgendwie verrückt finden, aber in ein eher bewegteres Land zu ziehen. Wie geht's dir denn eigentlich damit?
Ja, ich meine, ich lebe in der Schweiz. Ich war 7 Jahre in Berlin. Ich war Deutschland-Korrespondent für die Basler Zeitung und für die NZZ. Jetzt pendle ich zum Teil ein bisschen hin und her. Und ich finde es schon spannend, jetzt auf dieses Land zu schauen. Also ich erlebe irgendwie ein Deutschland, das in einem Umbruch ist. Ich finde auch, es werden viele Themen oder sagen wir Kapitel nochmal neu aufgeschlagen, von denen ich sehe, sie haben mich als Korrespondent auch schon stark beschäftigt. Man sieht es in der Migrationspolitik, was da 2015 angefangen hat, treibt die Deutschen immer noch stark um. Man sieht es auch in der Wirtschaftspolitik. Wenn ich mit Deutschen spreche, habe ich das Gefühl, was so ein gemeinsamer Nenner ist im ganzen Streit, ist, dass alle eigentlich Veränderung wünschen.
Ja, sie sind unzufrieden, ne? Deutschen sind unzufrieden.
Genau, oder man kann es auch ein bisschen sagen, also es gibt auch irgendwie einen gewissen Mut und Wille zum Aufbruch, den ich vielleicht bei allen sehe, außer beim noch Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ist tatsächlich immer noch so ein bisschen im Modus, ich habe nichts falsch gemacht. Wenn irgendetwas schief lief, dann hat es sicher mit meiner Politik nichts zu tun. Aber sonst habe ich das Gefühl, man erlebt ein zwar polarisiertes Land, aber eines, das etwas Neues erreichen will. Gleichzeitig, und das finde ich spannend und das ist vielleicht auch die ernüchternde Komponente, habe ich das Gefühl, alle glauben schon, das klappt doch eigentlich eh nicht. So wie das ausschaut, so wie die Konstellation ist, werden wir diese Veränderung nicht erreichen. Und da ist irgendwie so, kommen so zwei, so ein Aufbruchsgefühl kommt mit einem Ernüchterungsgefühl zusammen.
Ja, damit liegen Sie natürlich auch vielleicht nicht so falsch, ne? Mit diesem Gefühl.
Ja, das glaube ich auch. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Umfragen momentan sind, dass sich schon abzeichnet, dass es eine schwierige Konstellation gibt, dass
wird,
es
ja
vermutlich darauf hinausläuft, dass die Union unter Friedrich Merz ausgerechnet mit der SPD koalieren muss. Und da hat man dann das Gefühl, da heben sich die Kräfte auf. Man hat einen Friedrich Merz, der eine Veränderung will, trifft auf einen Olaf Scholz,
der eine andere will, in eine andere Richtung.
Ja, und der eigentlich auch noch findet, es ist eigentlich schon sehr gut gelaufen, was wir in diesem Land gemacht haben.
Ja, ob das so gut gelaufen ist, darüber werden wir ja auch heute ein bisschen sprechen.
Wir wollen vor allem über zwei Themen sprechen und das sind laut Umfragen und Erhebungen auch genau die Themen, die die Menschen in Deutschland momentan am meisten beschäftigen. Es ist die Migration und die Wirtschaftspolitik, genau. Und das entspricht auch unserem subjektiven Eindruck. Also wir, Mirna und ich, sind eigentlich auch zum Punkt gekommen, dass das die brennenden Fragen sind in Deutschland und dass sich da eigentlich auch dieses Deutschland-Dilemma, sagen wir mal, auch am meisten akzentuiert. Ganz deutlich ist das auch in der TV-Debatte von Scholz und Merz am Sonntag geworden.
Ich habe gesagt, und ich wiederhole es hier, dass ich es mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten konnte und kann, wenn nach einem solchen schweren Vorfall wie in Aschaffenburg.
Ja, also Friedrich Merz bringt da wirklich nochmal die ganze Drastik dieses Messerangriffs von Aschaffenburg, erläutert er. Merz schlägt jetzt ein Einreiseverbot auch für Asylsuchende vor. Die SPD und auch die Grünen finden, das sei rechtswidrig, dürfe man nicht. Und ja, das ist Teil jetzt von einer sehr hitzigen Debatte, die in Deutschland geführt wird. Ich möchte zuerst aber auch noch, dass wir einen kurzen Blick auf die Zahlen legen in der Migration.
Im Jahr 2024 wurden rund 250.000 Asylanträge in Deutschland gestellt. Diese Zahl beinhaltet nicht die Geflüchteten aus der Ukraine. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. 2023 waren es noch rund 350.000 Anträge. Deshalb nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz für sich in Anspruch, diese Zahl gesenkt zu haben. Herausforderer Friedrich Merz reicht das aber nicht. Er will vor allem die Zahl der Menschen reduzieren, die nach Deutschland fliehen und so die Migration begrenzen. Nur zum Vergleich, 2016 sind knapp 750.000 Asylanträge gestellt worden.
Ja, das war natürlich auch auf der Höhe des Syrienkriegs, muss man dazu auch sagen, ne?
Genau, das war so in der Zeit, wo so wirklich diese Flüchtlingskrise sich in Deutschland ganz stark akzentuiert hat. Und ich möchte wirklich auch noch mal zu dieser Zeit zurück, denn aus meiner Sicht ist das ist jetzt sozusagen 2015 hat Angela Merkel damals als Bundeskanzlerin die Willkommenskultur begründet.
Ja.
Wenn man zurückschaut, Deutschland war damals tatsächlich in einer Art fremden Euphorie, die eigentlich fast parteiübergreifend war und auch die ganzen Medien sozusagen mitgetragen haben. Und ich war damals Korrespondent in Berlin und ich weiß noch, dass mich das damals schon ziemlich befremdet hat, weil ich schon dachte, hey, ich verstehe, was ihr da macht und ich finde das auch, eben Deutschland zeigt ein freundliches Gesicht, so wurde es auch gesagt, man zeigt Herz, man will sich für diese Flüchtlinge einsetzen, aber schon da hatte man ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich die Herausforderung, die in dieser Politik liegt, unterschätzt wurde.
Dabei ist natürlich interessant, dass schon 5 Jahre vorher eine große Migrationsdebatte entstand, nämlich durch ein Buch «Deutschland schafft sich ab» von Thilo Sarrazin. Der war selbst damals noch in der SPD. Man hat ihn dann aufgefordert, auszutreten. Und da gab es schon ja kritische Äußerungen, Tendenzen und ich frage mich, ob gerade auch dieser Backlash, den Sarrazin damals erlebt hat und die große Kritik, die ihn getroffen hat, ob die auch ein Grund dafür ist, dass dann erstmal ab 2015 genau sowas nicht passiert ist. Also solche Äußerungen, wie Sarrazin sie getroffen hat, sondern dass man erstmal gesagt hat, jetzt muss man hier mit einem anderen Blick und mit einem humanistischen Blick rausschauen.
Ich glaube, natürlich, Sarrazin war ja auch dann eben eine Persona non grata, oder? Er war komplett,
absolut.
Das war ja keine Haltung, die man irgendwie im Mainstream akzeptiert
total,
hätte dazumal.
Total,
also
genau.
die Stimmung im Land und wie gesagt parteiübergreifend und möchte ich auch betonen, in der Wirtschaft war ganz anders. Also die Deutschen, man hat da Manager, haben Interviews in den Medien gegeben, haben gesagt, hey, Deutschland erlebt womöglich mit diesen Syrerinnen und Syrern, die kommen, ein neues deutsches Wirtschaftswunder.
Aber die Frage ist auch, hat die Umsetzung in den letzten 10 Jahren funktioniert? Ja.
Ja, wie du hast ja selber den Backlash angesprochen. Ich glaube, es gab diese großen Erwartungen, die eigentlich praktisch nur positiv waren an diese Einwanderung. Und man hatte die Statistiken, Anstieg von Messerkriminalität, Anstieg bei Gruppenvergewaltigungen. Und man hat immer wieder festgestellt, dann auch in Statistiken, dass halt ausländische Täter tatsächlich überproportional stark vertreten sind. Und ich glaube schon, da wurde irgendwie so diese Migrationsromantik wurde zunehmend von Tatsachen, die auch die Medien nicht mehr ignorieren konnten, widerlegt.
Was ich dazu gerne auch nochmal sagen würde und was mich schockiert, wenn ich mir die Migrationsdebatten anschaue, ist, dass nicht verstanden wird, dass die irreguläre Migration eben auch zu unmenschlichen Bedingungen führt. Das heißt, man muss schon auch verstehen, wie viele Kapazitäten habe ich noch, um mich auch um die Menschen, um die Geflüchteten so kümmern zu können, wie es wichtig ist und wie sie es auch verdient haben. Ja,
und da also, findest du, Deutschland hat sich überfordert?
Absolut überfordert. Und ich erwarte auch von einem Staat eine gewisse Verantwortung. Ich als Mensch habe ja auch eine Verantwortung. Wie gehe ich mit meinen eigenen Ressourcen um? Ja, ich habe ein Kind, hätte gerne vielleicht 3 Kinder, weiß aber, ich kann denen gar nicht allen das geben, was ich ihnen gerne geben möchte, weil ich es nicht schaffe, weil ich diese Kapazitäten nicht habe. Und es braucht doch eine gesunde Debatte und ein gesundes Gespräch darüber und man muss doch auch die Möglichkeit haben zu sagen, ey, hier enden die Ressourcen des Systems, hier ist eine große Überforderung zu sehen. Wir können denen nicht gerecht werden.
Und ich glaube, einen Aspekt hat man in Deutschland damals auch komplett unterschätzt. Und das waren nur ganz wenig Stimmen, die den schon sozusagen angesprochen haben. Einer davon war der niederländische Autor Leon de Winter. Mm. Er hat in einem Interview 2016 relativ krass gesagt, die Leute in München, die mit diesen Willkommensplakaten am Bahnhof standen, haben etwas vergessen. Sie haben nur geschrieben Willkommen. Sie hätten auch noch schreiben müssen Willkommen Judenhasser.
Das ist natürlich interessant, weil selbst Karl Lagerfeld, also der Designer, 2017 etwas Ähnliches gesagt hat. Man kann natürlich nicht Millionen von Juden töten, um dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land zu holen.
Genau. Und ich glaube, diese, ja, man darf da auch nicht zu viel rein interpretieren, aber ich glaube schon, die deutsche Geschichte war sozusagen das Fundament dessen, dass Deutschland 2015 und 2016 so handelte, wie es handelte.
Absolut.
Denn es war wirklich anders als das übrige Europa. Und ich glaube, diese ganze Thematik ist dann erst Jahre später nochmal richtig in Deutschland aufgebrochen. Und das war nämlich nach dem 7. Oktober 2023, also nach dem Hamas-Anschlag in Israel. Da hat man plötzlich, gab es dann diese Demonstrationen auf den deutschen Straßen, sind arabische Leute, zum Teil Deutsche, haben gegen Israel demonstriert, für eine Terrorgruppe, für die Hamas. Und da hat man erst so richtig realisiert, wen man sich da eigentlich ins Land geholt hat.
Ja.
Und dass diese Leute sich mit der deutschen Staatsräson, mit der Erinnerungskultur, wie man über den Holocaust denkt, wie man sich Israel verbunden fühlt, dass die da gar nicht mitdenken.
Ja.
Und zum Teil sogar explizit in ziemlich militanter Opposition dazustehen.
Ja, ja. Und da beginnt dann nämlich auch das große Dilemma der Debattenführung zur Migration. Das heißt, großer humanistischer Anspruch, man will nicht Rassist sein, man möchte da eine Willkommenskultur ganz offensichtlich zeigen. Gleichzeitig sind die man eben willkommen heißt, dann doch Personen, wo man denkt, okay, das ist jetzt natürlich irgendwie problematisch, da finden total problematische Äußerungen statt, aber wenn ich die kritisiere, dann kommt sofort der Vorwurf, Rassist zu sein. Und das erleben wir ja jetzt schon seit vielen Jahren, dass in dem Moment, wie eine Kritik auftaucht zur Migration, der Vorwurf von Rassismus eigentlich sofort kurz danach wartet. Und so kommen wir nicht weiter. Das funktioniert nicht und das sehen wir ja nun auch.
Das Ganze zeigt, dass es eben auch in der Migration vermutlich auf einen Kompromiss hinauslaufen wird. Also dass Merz sozusagen seine jetzigen asylpolitischen Vorstellungen einfach so durchsetzen kann mit einem linken Partner, das ist sehr fraglich.
Mhm.
Gut, jetzt müssen wir noch über Wirtschaft sprechen.
Genau, und zwar ist es ja das zweitwichtigste Thema im Wahlkampf. Das treibt die Menschen um. Es geht um große Summen und wirklich relevante Themen. Wichtig ist dabei natürlich, dass sich die handelnden Personen auskennen. Der amtierende Kanzler hat im TV-Duell am Sonntag nochmal an manchen Stellen zumindest bewiesen, dass er das tut. Mhm. Eine wichtige Zahl hatte er im Kopf, ja, und zwar ging es dabei in der Debatte um die Kernkraftwerke und deren Abschaltung.
Das hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 0,0002% zu tun und also gar nichts mit den Dingen, über die wir hier tatsächlich reden.
Herr Scholz, sagt Merz da. Ich würde gerne mit dir ein Spiel spielen und einfach mal testen, ob du auch so gut wie Scholz unterwegs bist.
Oh ja, ist gut.
Oder ob ich dann wie Merz reagieren muss.
Ich bin selber gespannt.
Wir spielen jetzt eine Runde Entweder-Oder. Mhm. KMU. Mhm. Ist das eine Universität oder das Rückgrat der deutschen Wirtschaft?
Das war vielleicht mal das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Nein, es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wenn es natürlich Scholz nicht weiter kaputt macht.
Es war, und jetzt kommt's ganz interessant, auch mal der Name einer Universität in Leipzig, nämlich der Karl-Marx-Universität bis 1990.
Das ist ja verblüffendes Wissen, das du da heute auf den Tisch legst.
Total. Aber du hast trotzdem recht. Ja? 99,3% der deutschen Unternehmen sind kleine mittelständische Unternehmen. Nächste Frage. Bist du ready? Willst du dich nochmal schütteln?
Ich bin schon ganz verkrampft in den Schultern, aber
aus Angst.
Geistig flexibel hier.
44 oder 64? 44 oder 64, wie viel Prozent der Unternehmen in Deutschland wurden 2023 von Frauen neu gegründet?
Nein, 44.
Logisch.
Genau. So positiv könnte es ja nicht sein, oder?
Nein, es ist natürlich, sind natürlich viel, viel weniger, aber ich sag mal so, es ist auch nicht schlecht, ne? Es ist fast die Hälfte. Also, wer sich da beschwert,
kann man nicht meckern, wie
man
sagt.
Kann man
oder?
Nicht meckern. Mhm. Aufschwung.
Jetzt.
Also. Und jetzt kommt eine schöne. Schokolade, Bonbon oder Fruchtgummi? Mhm. Welche Produktgruppe naschen die Deutschen am liebsten?
Das ist die Jogurette. Mhm. Schokolade.
Nein. Fruchtgummi. Okay. 168.000 Tonnen im Jahre 2023.
Ist das Fruchtgummi, so Gummibärchen, sagt ihr aber
auch? Das
sind
so Gummibärchen, sowas. Was magst du lieber, Fruchtgummi oder Schokolade?
Also eher Schokolade natürlich.
Mhm. Ja, aus siehst du, daran erkennt man, dass du Schweizer bist. Ich bin immer noch Deutsche und esse deswegen lieber Fruchtgummi.
Alles klar.
Es passt also. Schauen wir uns doch mal zur aktuellen Lage ein bisschen ein paar Zahlen an. Das haben wir nicht nur für die Migration gemacht, sondern natürlich auch für die Wirtschaft.
Ein Blick auf die wichtigsten Zahlen gibt einen Eindruck von der aktuellen Wirtschaftssituation im Land. Die Arbeitslosenquote liegt im Januar 2025 bei 6,4%. Im Januar 2024 lag sie noch bei 6,0%. Sie ist also gestiegen. Geschrumpft ist hingegen die Wirtschaft insgesamt und zwar um 0,2% im Jahr 2024. Damit setzt sich der Trend aus 2023 fort. 2021, im Jahr nach Corona, war die Wirtschaft hingegen noch gewachsen. Was Menschen vor allem spüren, ist die Inflation. Sie liegt 2024 bei 2,2% nach deutlichen Preissteigerungen in den Jahren zuvor.
Ja, also das hört sich natürlich alles nicht besonders gut an, weil wenn man sich die letzten Jahre anschaut, insbesondere kurz nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, war die Stimmung im Keller. Die Ängste waren groß. Es wurde von einem großen Blackout fantasiert. Man sah sich schon frierend in seinen eigenen Wohnungen sitzen. Mhm. Menschen hatten Angst. Ich kann mich auch wirklich noch daran erinnern, dass man selber nicht mehr genau wusste, kann man seine Heizkosten noch bezahlen. Das passierte dann alles nicht. Ja, nun muss ich natürlich dazu sagen, dass glücklicherweise in keiner kalten Wohnung zu sitzen, das noch lange kein Beweis für eine stabile Wirtschaftslage ist.
Wollte ich gerade sagen, das verteidigt ja jetzt schon fast so ein bisschen diese Zahlen, die wirklich keinen guten Eindruck machen.
Nein, nein, also das will ich an der Stelle auch nicht machen. Es ist das absolute Minimum und es steht natürlich aber auch ein bisschen symbolisch dafür, wie in Deutschland Wirtschaft eigentlich gedacht wird. Ja, und wenn ich mir das anschaue, dann und auch vor allem auch beim TV-Duell nochmal und auch in die Parteiprogramme, dann fällt ganz stark auf, es gibt eine unterschiedliche, stark auseinandergehende Beurteilung von Unternehmertum. Mhm. Auf der einen Seite wird Unternehmertum verachtet, geächtet, diese Reichen, die nehmen alle anderen Arbeiter aus. Und auf der anderen Seite, und das sind leider in Deutschland ja gar nicht so viele Parteien, die dann sagen, nein, Unternehmertum muss gefördert werden. Es schafft Arbeitsplätze. Mein Eindruck ist immer, wer arbeitet, wer arbeiten geht, wer Geld verdient, auch gutes Geld verdient, wird sofort als privilegiert angesehen. Ja?
Gut, aber ist man nicht auch privilegiert? Ich meine, wenn man viel Geld verdient, erfolgreich im Job ist, man kann sich mehr leisten, natürlich hat man mehr Privilegien, dann ist man auch ein privilegierter Mensch.
Was ist viel? Ne? Was ist viel? Deutschland? Deutschland findet schon 68.000 viel, da setzt der Spitzensteuersatz von 42%.
Das löst natürlich bei einem Schweizer auch nur Kopfschütteln aus. Und ich habe natürlich selber darunter gelitten, als ich in Deutschland gelitten ist jetzt zu viel. Darf man natürlich in Deutschland auch nicht sagen, wenn man ein Spitzenverdiener ist und diese,
stimmt, das darf man nicht
diese
sagen.
68.000 heimtut.
Eine Sache auch noch, die ich wichtig finde, wenn man auch nochmal das vergleicht und sich das anschaut. Also wie kann das sein, dass bei 68.000 schon die Fantasie eines Spitzenverdieners einsetzt? Und ich finde das problematisch, das jetzt anzusehen, mir auch anzuhören, welche Ideen da auftauchen und merke, die richtige Richtung wird von keiner Partei vermutlich eingeschlagen werden.
Aber wirklich interessant ist doch jetzt, dass wir mit Friedrich Merz mal einen Kandidaten, einen Kanzlerkandidaten haben, der selber aus der Privatwirtschaft kommt, der Millionär geworden ist, der hat für BlackRock gearbeitet, für einen Vermögensverwalter international tätigen. Glaubst du jetzt nicht, dass der da sozusagen das ein bisschen aufbrechen kann?
Ich würde es mir wünschen, aber dann müsste auch wirklich was mit dem Spitzensteuersatz passieren und dem zu versteuernden Einkommen. Das muss dann mindestens hochgesetzt werden auf 250.000.
Ja. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, weil man merkt natürlich schon auch, das sieht man ja auch bei Olaf Scholz, er versucht ihn ja da auch ein bisschen zu piesacken und ihn eigentlich dauernd eben als eine Art Millionär, oder nicht eine Art, als Millionär darzustellen, als ein Privilegierter, einer, der halt in einer Sphäre lebt, aus der man eigentlich die Nöte
Der Kleinen nicht kennt. Genau.
Ja, der einfachen Bürger nicht kennt.
Es ist immer dasselbe, ja.
Ich finde es natürlich auch interessant, wenn man jetzt auf Deutschland blickt, dass man das Gefühl hat, die Wirtschaft ist eben auch von einem ganz großen Umbruch gekennzeichnet. Mhm. Ich glaube, lange galt ja so das alte Geschäftsmodell, das sozusagen darin bestand, Öl und Gas wird billig geliefert aus Russland.
Genau.
Mit der Nord Stream 2 Pipeline wollte man das Ganze auch noch vertiefen. Die Amerikaner garantieren die Sicherheit. Und also auf diesen beiden Feldern, wo andere Staaten sehr viel Geld ausgeben müssen, kann Deutschland sparen und kann sich eigentlich ganz auf die deutsche Wirtschaft konzentrieren. Das ist tatsächlich zusammengestürzt.
Das ist zusammengebrochen, ja.
Und dazu kam sozusagen in die gleiche Zeit auch noch der deutsche, aus meiner Sicht überstürzte Ausstieg aus der Atomenergie.
Ja,
aber Trump hat, als er vor 8 Jahren angetreten ist, hat er sozusagen dann wirklich ganz stark auf dieses 2%-Ziel in der NATO gepocht. Deutschland muss mehr zahlen für die Sicherheit. Als die russische Armee dann am 24. Februar 2022 in die Ukraine einfiel, hat man in Deutschland realisiert, was das Ausland schon lange Deutschland zu vermitteln versuchte. Man hat sich komplett abhängig gemacht von russischem Gas und stand eigentlich dann mal ziemlich blöd da.
Ja. Es sind viele Ereignisse, das muss man dazu sagen, viele Ereignisse natürlich zusammengekommen. Ja?
Genau.
Erst Corona, dann Ukraine-Krieg. Da kann man natürlich, Scholz hat selbst gesagt, ich bin nicht eingefallen in die Ukraine, ich habe den Krieg nicht angefangen. Da kann man ihm natürlich auch zustimmen und sagen, ja, er hat es nicht getan.
Aber es klingt schon sehr wehleidig, nicht? Und ich finde auch eben, man hört bei ihm eigentlich nur Selbstlob und Selbstentschuldigung. Mhm. Und ich glaube, ich meine, das weiß eigentlich jeder normale Mensch, der mal in ein Bewerbungsgespräch geht. Und
das
gewissermaßen
kommt nicht gut an.
Bewirbt er sich ja jetzt beim deutschen Volk, nochmal Kanzler sein zu dürfen, vielleicht einmal einen selbstkritischen Punkt. Ich bin nicht immer pünktlich oder sowas. Möchte man vielleicht mal.
Ich habe die letzten drei Jahre nicht alles getan, was ich hätte
nicht
tun können.
Ganz alles richtig gemacht. Aber ich möchte jetzt schon noch mal betonen: eben, ja, es gab diese allgemeine Lage, es gab die Intervention von Russland und von den USA, aber man muss auch sagen, es gibt eben auch noch die deutsche Bürokratie, die hausgemacht ist. Und jetzt kommt der ganz hoffnungsvolle Ton von mir.
Mach mal.
Entbürokratisierung. Man hört es jetzt tatsächlich plötzlich aus allen Gefilden, überall, aus allen Parteien. Trump verkündet entbürokratisieren. Man hört es von den Grünen, von den Sozialdemokraten, aus der Union ganz bestimmt. Und das stimmt einem ja ein bisschen hoffnungsvoll. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, okay, es ist angekommen bei allen Parteien. Die Frage ist, setzt man das um?
Es reicht ja auch nicht. Also die Frage natürlich nach der Energieversorgung, die Unternehmen vor allem ganz stark belastet, die ist immer noch ungeklärt und die wird vermutlich auch noch eine Weile ungeklärt bleiben. Da sind keine Antworten auf die großen Fragen.
Und aus meiner Sicht muss ich schon sagen, also bisher habe ich das Gefühl, ist so der staatliche Interventionismus und der Dirigismus ist so stark verankert im deutschen Politikbetrieb und zwar sozusagen über alle Parteien hinweg, dass ich mir noch nicht so sicher bin, wie erfolgreich man da sein wird. Auch interessant finde ich übrigens so ein bisschen die Nonchalance von Friedrich Merz, oder?
Erzähl.
Ja, es ist ja interessant, wenn er rechnet, man muss auch sagen, wenn er vielleicht in diesem TV-Duell eine Schwachstelle hatte, dann war es wirklich so ein bisschen, waren es seine Wirtschaftsrechnungen. Da hat Scholz zu Recht irgendwie jeweils gefragt, ja, wie wollen Sie das finanzieren oder können Sie das überhaupt? Mhm. Und dann kam eigentlich heraus, er geht immer von Wachstum aus. Also absolut kann man sagen, sehr optimistisch, aber wie er dieses Wachstum genau erzielen will, also mir ist es noch nicht ganz klar geworden.
Ja, mir auch nicht. Und ich finde wirklich, was man gemerkt an den Debatten zur Wirtschaft, aber auch an den Debatten zur Migration, es fällt etwas auf. Es fällt diese Spaltung auf, diese Unterschiedlichkeit der Position auf das Thema und wie der Andersdenkende dann wieder gesehen wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was war das denn?
Ja.
Sehr schön. Also dann nimmt Friedrich Merz jetzt Bezug auf eine Rede von Olaf Scholz im Bundestag. Was war das denn?
Ja, es ist ein leicht arroganter Ton und eine gewisse Überheblichkeit. Es verrät aber auch, wie eben untereinander gesprochen wird. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, es wird viel über die gespaltene Gesellschaft geschrieben. Ich habe es wahrscheinlich selber auch schon getan. Und ich sehe es auch, dass wir aktuell in einer Situation stecken, wo wir wirklich zwei völlig unterschiedliche Lager haben, die auch ganz schnell in einem sehr unangenehmen Ton übereinander sprechen. Man kann nicht ständig jemanden, der unterschiedlicher Meinung ist oder eine andere Position zum Beispiel zur Migration oder zum Beispiel zur Wirtschaft hat, plötzlich als die Personifizierung des Bösen betrachten.
Also,
das geht nicht.
Mehrner, bei mir sträuben sich ehrlich gesagt schon die Haare, wenn ich nur schon höre, richtiger Diskurs, falsche Argumente. Das ist mir schon wieder so direktiv und irgendwie, ich weiß genau, was richtig ist und das andere ist falsch. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich glaube, was jetzt stattfindet in Deutschland, ist wirklich ein heilsamer Diskurs und sozusagen Spaltung. Da würde ich mal sagen, habt mal nicht so Sorge, seid nicht so ängstliche Demokraten. Was jetzt in Deutschland stattfindet, ist eigentlich eine demokratische Normalität. Es findet ein Streit statt. Es gibt, ich würde sagen, ja, eine Polarisierung, das ist ganz klar.
Ja.
Aber das ist auch gut.
Die siehst du schon.
Wir haben am Anfang doch auch kurz über 2015 geredet. Und da hatte Deutschland ja gerade das Gegenteil. Ein komplett lahmgelegtes Parlament aus meiner Sicht, wo eigentlich diese Migrationsdebatte gar nicht geführt werden konnte. Und weißt du, die Konsequenz daraus war die AfD.
Es gibt für mich einen Unterschied zwischen einem Ehestreit, wo die Türen und die Teller fliegen, und einem Gespräch bei Kerzenschein, wo man miteinander in einem anerkennenden Dialog seine unterschiedlichen Positionen darlegt und dem anderen einfach auch erstmal zuhört, ohne zu werten. Das heißt, auch die eigene Unterschiedlichkeit und Ambivalenz, die ja jeder in sich trägt, ja, also diese Lager machen ja eigentlich gar keinen Sinn. Warum ist der eine plötzlich in dem Lager und der andere in dem? Ich fände es wirklich gesünder, wenn aus beiden Lagern Anteile in der Debatte stattfinden und weniger Teller geschmissen werden.
Ich glaube, es ist für die Meinungsfindung ganz wichtig. Ich glaube, wir haben jetzt in Deutschland eine Situation. Natürlich ist niemand oder die wenigsten Leute werden sich komplett mit einer Partei identifizieren. Aber ich glaube, wir haben eine Situation, wo sich die meisten Bürger vertreten fühlen. Überall gibt es Stimmen, die irgendwie sozusagen die ganzen verschiedenen Haltungen, die vorkommen im Land, auch in dieses Parlament tragen.
Du kannst von Glück reden, dass du nicht wählen musst nächste Woche.
Ja, nein, ich sage...
Mir geht es nicht so, aber...
Auch du wirst dich irgendwie entscheiden können. Aber ich glaube einfach jetzt auch wieder so, weißt du, was ich so sehe in diesem... Auch diesen Verbotsrufen, AfD soll man verbieten oder jetzt auch diese Demonstration gegen den Faschismus, da könnte man ja manchmal fast glauben, es hätte eine Art Machtergreifung in Deutschland fast nochmals stattgefunden. Und da muss ich mal sagen, deutsche Demokraten, beruhigt euch ein bisschen, habt auch mehr Vertrauen in diese Demokratie, denn diese ist so gebaut, dass sie nicht so schnell kaputt geht. Und ich glaube, wenn die Leute Angst haben sozusagen vor ihren eigenen Bürgern, dann steht es um eine Demokratie nicht gut.
Da gebe ich dir recht. Wie es mit der Demokratie weitergehen wird, werden wir in den nächsten Tagen ganz besonders stark merken und auch, ob sich das Dilemma überhaupt auflösen lässt. Es gibt große Versprechen der beiden Kandidaten. Mhm. Die letzten Sätze aus dem TV-Duell können wir uns mal anhören.
Wir haben einen Plan für dieses Land. Wir trauen diesem Land viel zu. Ich traue mir zu, eine gute, neue, erfolgreiche Regierung in Deutschland zu führen.
Mit Sicherheit eine Regierung, die dafür sorgt, dass es in Deutschland weitergeht und stabil bleibt, gibt es nur mit einer Stimme für die SPD.
Also jetzt bin ich komplett beruhigt, muss ich sagen. Wenn ich das gehört habe, so geht's doch, Deutschland.
Das freut mich. Das war Machtspiel. Ich bin Mirna Funk.
Und ich bin Benedikt Neff. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zur Debatte gern per E-Mail an machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Nächste Woche ist Sven Präger am Mikro, ich in 2 Wochen.
Das kann heiter werden. Ciao zusammen und bis nächste Woche.
Bye, bye.